Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Ich bin der Daniel und der Matthias ist leider nicht da. Der arbeitet schwer daran, die Welt zu zerstören, denn er versucht, einen Laser in einer Rakete unterzubringen und muss dieser besonderen Podcast-Episode leider fernbleiben, denn diese Podcast-Episode markiert unser 5-jähriges Bestehen. Herzlichen Glückwunsch, Patrick.
Vielen Dank, dir auch. Herzlichen Glückwunsch
zu diesem vielen Dank, danke.
Außergewöhnlichen Einsatz.
Ich hätte das ohne dich nicht machen können und auch ohne Matthias nicht.
Man muss dazu sagen, dass Matthias nicht dabei ist, geht so ein bisschen auch auf meine Kappe. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema, was wir wahrscheinlich nochmal aufgreifen werden. Irgendwie war meine MP3-Datei am Ende leer. Keine Ahnung, was da das Problem war. Und so reichen wir beide was nach, damit es nicht zu lange dauert, bis wir eine neue Folge auf den Weg bringen.
Ja, ich hoffe, dass wir dann irgendwann nochmal dazu kommen, dann auch dieses spezielle Geburtstagsthema zu sprechen. Aber wir haben ein gutes Äquivalent, glaube ich, gefunden. Aber bevor wir dazu starten, wollen wir doch einmal kurz so ein bisschen Revue passieren lassen, dass wir jetzt 5 Jahre lang diesen Podcast machen. Und in den 5 Jahren dann doch einiges passiert ist. Nicht zuletzt konnte Patrick seine DSA-Kampagne abschließen, die ihn wirklich jahrelang beschäftigt hat.
Ja, es war schon etwas gruselig. Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube im Zusammenhang mit dem Gratis-Rollenspieltag, da haben wir hier für Gelsenkirchen auch so eine kleine CD zusammengestellt mit ein paar Episoden und da habe ich dann auch in die eine oder andere nochmal reingehört. Und es war eine der ersten, wo ich gesagt habe, dass wir mit der 7-Gezeichneten-Kampagne anfangen. Und jetzt vor 2 Monaten oder so haben wir sie dann noch abgeschlossen. Immer wieder mit längeren Unterbrechungen auch, aber im Prinzip, ja, hat mich das begleitet.
Bis zuletzt. Jetzt muss natürlich was Neues kommen, genau. Mit dem du dich dann wieder 5 Jahre beschäftigen kannst. Aber ich habe gerade überlegt, lohnt sich nicht da vielleicht, dass du da nochmal irgendwann eine Spezialfolge zu machst, sozusagen meinen Rückblick auf die 7 Gezeichneten. Was funktioniert nicht?
Kann ich gerne mal überlegen, da kann man ja auch den einen oder anderen Spieler dann noch dazu holen. Aber ich glaube vielleicht, weil das kann dann vielleicht auch überleiten zu dem Thema von heute, was mir jetzt nochmal durch den Kopf geht, ist, dass ich die 7-Gezeichneten-Kampagne war so das erste, also mit einem Jahr ungefähr, wo wir einen Vorläufer noch hatten, war so auch wieder mein Einstieg in Spielleiten. Also ich glaube 1-2 Jahre vorher hatte ich langsam wieder angefangen, Spiel zu leiten. Und da probiert man natürlich auch eine Menge aus. Also gerade was so dieses Informationsmanagement anging, da habe ich viel probiert und viel wieder verworfen. Aber auch so andere Dinge. Und darum ist ja unser Thema heute auch so ein bisschen Revue zu passieren zu lassen. Was haben wir vielleicht auch aus Folgen und Episoden mitgenommen? Was waren so Erfahrungen, die wir in den letzten 5 Jahren beim Rollenspiel gemacht haben? Und was haben wir aufgegriffen, verworfen, wie auch immer? Und was geht dir da so durch den Kopf?
Allerdings wollen wir natürlich nicht jetzt durch alle über 100 Episoden einen Rückblick machen. Das wäre vielleicht etwas zu viel, sondern wir haben uns entschlossen, immer nur 3 Sachen zu benennen, die uns besonders wichtig waren. Also 3 Dinge, die Patrick besonders wichtig fand und 3 Dinge, die ich besonders wichtig fand. Wir haben uns auch ein bisschen koordiniert, das heißt also, wir haben keine Doppelungen dabei, aber wir werden wahrscheinlich zu jedem Punkt des anderen auch ein bisschen was sagen können. Ja, und wenn ich schon mal anfangen darf, dann würde ich direkt einsteigen in eine Episode, die wir mal ganz am Anfang gemacht haben. Das war, glaube ich, noch im ersten Jahr und da ging es um Geheimnisse im Rollenspiel. Das Ganze hieß schon kontrovers und ich glaube, das wurde auch sehr kontrovers diskutiert und ich weiß nicht, ob die Streitgespräche im Podcast auch genauso intensiv waren wie manchmal vor oder nach dem Podcast. Das sind manchmal dann auch sehr interessante Folgen, aber der Punkt war einfach, was bringt es mir als Spieler, eine tolle Hintergrundgeschichte zu haben mit unglaublich vielen Anknüpfungspunkten und ich und der Spielleiter sind die einzigen Leute, die das wissen. Ich fand das schon immer bescheuert. Es war ein Video von John Wick, was mir das Ganze nochmal in Erinnerung gerufen hat und gezeigt hat, ja, er hat völlig recht, es ist unsinnig. Geheimnisse im Rollenspiel bringen eigentlich relativ wenig. Interessanterweise habe ich erst heute noch einen Podcast von Kenneth Hunt und Robin Laws zu dem Thema gehört, wo es darum ging, wenn man dem Spielleiter so Notizen hin und her reicht oder eben auch so Solo-Szenen ausspielt mit einem der Spieler. Und bei Robin Laws, der hat das eigentlich auch auf den Punkt gebracht. Es geht nämlich einfach darum, der Bonus, den man erhält von solchen kleinen Miniszenen, eigentlich immer geringer ist als diese Wartezeit, die all die anderen haben. Darum würde ich auch sagen, bis heute Geheimnisse kann ich auch gut ohne mitleben. Im Gegenteil, es ist manchmal sogar schöner fürs Drama, wenn man das Geheimnis offen ausspielt und weiß, dass Patricks Charakter tatsächlich Alkoholiker ist und ich ihm sozusagen immer die Whiskyflasche hinreiche. Im Sinne von, ich will sehen, warum er eben so und so handelt.
Also ich meine, wir müssen die Diskussion nicht wieder aufgeben, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt die Episode war, die da was geändert hat in der Herangehensweise, aber generell habe ich in den letzten Jahren da auch ein etwas lockereres Verhältnis zu Geheimnissen bekommen. Einmal wegen dieser Zeitgeschichte, die da drin hängt, dann ist wirklich die Sache, was bringt dir die tollste Geschichte, wenn du sie nicht angespielt bekommst oder sie nicht rübergebracht bekommst. Bin ja manchmal dann doch noch so ein bisschen Fan auch von ein bisschen intrigenhafterem Stil, da ist das dann vielleicht nochmal anders. Aber so für Kleinigkeiten eine große Gruppentrennung und solche Geschichten zu machen, da bin ich auch so ein bisschen wieder von weg. Ich würde vielleicht dann einfach daran anknüpfend eine Sache nehmen, die mir da so durch den Kopf ging, die kann man an mehreren Episoden festmachen. Das ist dieses Player Empowerment, also Spielern die Möglichkeit zu geben, einzugreifen. Und das ging mir jetzt gerade durch den Kopf, weil dieses Living Cities Konzept, das war, glaube ich, die zweite
Episode mit ebenfalls ein John Wick Beitrag.
Genau, die ja gerade in solchen Situationen, wo dann einer alleine eine Aktion vornimmt, auch nochmal interessant ist, nämlich den anderen Mitspielern dann eine Rolle zuzuweisen. Und das kann natürlich dann auch, wenn du jede Kleinigkeit geheim und außerhalb des Raums ausspielen würdest, kann man sowas natürlich nicht aufgreifen, aber wenn man zusammenspielt und das dann sowas macht, finde ich, ist eine sehr interessante Idee, was mich auch ziemlich geflasht hat. Wäre jetzt wieder so ganz hochgegriffen, aber was mich schon beeindruckt hat, war auch Fate dann in der Möglichkeit, das Spiel zu beeinflussen, also eben so ein Benny zu geben und dann kannst du eine Kleinigkeit in dieser Welt verändern oder anpassen oder erfinden und das ist dann auch so. Das fand ich schon interessante Konzepte, wo man immer gucken muss, passen die in das jeweilige System, aber die ich in dem Moment schon ziemlich interessant fand fürs Rollenspiel.
Ich glaube nicht zuletzt, dass auch diese Systeme bzw. diese Spielleiter-Tipps aus Play Dirty oder auch die Videos von John Wick oder auch Sachen wie eben Robin's Guide to Good Game Mastering, solche Dinge haben uns, glaube ich, auch sehr geprägt und auch erst die Gedanken zu so einem Podcast überhaupt aufkommen lassen. Also, hey, das ist interessant. Vielleicht ist es nicht nur für uns interessant, vielleicht ist es auch für andere Leute interessant.
Ja.
Und ich glaube, bei Living Cities, das ist so eines der ganz wenigen Konzepte, wo alle gesagt haben, ja, das ist gut, das funktioniert. Da ist sogar das System unwichtig. Also das kann man wirklich mit jedem System spielen. Und ich hatte damit eigentlich schon ziemlich gute Erfahrungen mit Living Cities. Wie kam das bei dir an in den Runden, Patrick?
Eher schleppend.
Okay.
Weil das ist, du musst natürlich von einem Moment auf den anderen umschalten. Während du vorher deinen Charakter hast, der vielleicht auch eben schon eine gewisse Tiefe besitzt, bekommst du dann plötzlich irgendwas aufgedrückt. Da muss man eine gewisse Spontanität mitbringen. Das hat sich bei uns eher schwierig herausgestellt. Ich glaube, in Einzelfällen hat das funktioniert, aber generell sehe ich das so ein bisschen schwierig, aber das hängt vielleicht auch immer noch so ein bisschen von einem System ab. Vielleicht ist man bei DSA da auch noch gehemmter, irgendwie mal frei loszulegen und ich finde, was ich an Living Cities ja auch interessant finde, ist, dass du da womöglich irgendwas draus entstehen kann. Und das ist bei DSA vielleicht auch noch ein bisschen eingeschränkter. Also ich überlege, nochmal eine Fantasy-Geschichte zu machen, die ich ein bisschen sandboxartiger aufbauen will. Und da würde ich wahrscheinlich auch nochmal verstärkt darauf zurückgreifen, nach dem Motto, du spielst den einfach und wenn der eine Quest sich ausdenken will, dann hast du die ausgedacht. So in die Richtung macht das dann natürlich noch mehr Sinn.
Ja gut, bei DSA hat man eben sehr viel Hintergrundmaterial und oft haben dann Spieler Hemmungen, eben eigene Ideen einzufließen, weil ja eben sehr viele Sachen bereits festgesetzt sind.
Genau,
das kann man Ne, man weiß ja dann noch nicht, was du als Spielleiter geplant hast und ob man dann irgendwie dagegen arbeitet. Aber letztendlich muss man da ein bisschen Mut zum Improvisieren haben. Ich glaube, dann funktioniert das wirklich in jedem Setting und in jedem System, ja. Ja, wenn wir schon bei einem etwas theoretischeren Teil sind, auch eben, wenn du hier überlegst, ein neues Abenteuer oder eine neue Kampagne zu planen, dann haben wir natürlich alle Kampagnenplanungsfolgen beziehungsweise auch Abenteuerschreiben oder Abenteueraufbaufolgen sehr gefallen. Das ist nicht nur ein Ding, was mich eben sehr reizt, weil ich selber Abenteuer schreibe oder Kampagnen plane, sondern es geht eben auch darum, neue Sachen kennenzulernen. Und was mich wirklich umgehauen hat, das war nicht nur das Spielleiterkapitel von Spirit of the Century, das war auch die Art und Weise, wie man ein Pulp-Abenteuer plant. Das war eine Episode, die ich mit Stefan aufgezeichnet habe und das war das ABC des Pulps. Da konnte man sich eben über einfache Stichworte ein sehr nettes Pulp-Abenteuer für den Abend planen. Aber da fallen natürlich auch so Kleinigkeiten drunter wie der Adventure-Funnel. Ein im Grunde recht banales Ding, was ein Ziel vorgibt, Komplikationen und anschließend ein paar Details, was aber unheimlich hilft, um mal ganz spontan so ein Abenteuer vorzubereiten für den Abend. Auch sehr interessant haben wir leider nicht sehr intensiv testen können. Das war der Dungeon Crawl im Sinne von John Wick, wo man sozusagen den Spielern sagt, ihr sagt mir jetzt, was in diesem Dungeon passiert. Also ne, die Spieler laufen durch die Gegend, holen sich Informationen ab von dem alten Mann, der schon mal in dem Dungeon war, von dem Tavernenwirt, der schon, ne, schon andere Abenteurer da hingehen sehen. Und anschließend können die Spieler für jede Information, die sie reinbringen, wie eben da wohnt ein großer Oger, dann kriegen die einen Würfel in so eine Schüssel und den Würfel können die anschließend, während die im Dungeon rumlaufen, nochmal für einen Bonus benutzen. Der Spielleiter hat gleichzeitig, je nachdem wie viel Zeit verstreicht, die Möglichkeit, gewisse Informationen einfach als falsch zu deklarieren. Und das ist eine sehr nette Art und Weise, wie man auch ganz spontan einen Dungeon Crawl machen kann. Leider nicht so intensiv getestet, wie ich es gerne gehabt hätte. Liegt aber vielleicht auch daran, dass wir die sehr großen Dungeon-Spiele einfach nicht sind.
Fand ich auch einen interessanten Mechanismus. Wie gesagt, man hätte es nochmal mehr ausprobieren können, aber als du das gerade sagtest, ist mir das auch nochmal durch den Kopf gegangen, dass wir da, also nicht nur im Podcast, sondern auch drumherum viel drüber gesprochen hatten. Und ich hatte das in so ähnlicher Art und Weise, hatte ich das schon mal benutzt für ein, ich weiß nicht, ob wir da das nur aufgenommen oder auch gesendet hatten, für eine Episode, wo ich eine Mitspielerin hatte, die dann entführt worden war. Die hatte von mir dann allerdings so einen Haufen Steine eben bekommen, aber sie war die Entführte, hatte dann eben so, wenn die Spieler etwas herausfinden wollten, war sie die andere Person. Also sie fragen in der Kneipe nach irgendjemandem nach. Sie hatte im Prinzip die Informationen und konnte mir dann mit roten oder blauen Steinen zeigen, so verdeckt ist diese Information, die die Spieler bekommen, wahr oder falsch. Das war dann auch noch so ein Ding, was ähnlich ist, was ich aber auch in dieser Zeit der 5 Jahre eben mal ausprobiert hatte.
Was ich auch noch sehr interessant fand, waren eben die Sachen rund um das Thema Abenteuer vorbereiten. Also ich habe früher entweder alles selber geschrieben, bei D&D beispielsweise, oder eben sehr exzessiv Cthulhu-Abenteuer zusammengefasst. Und zwar so, dass ich dann anschließend das Abenteuer auch nicht mehr brauchte. Das heißt, ich konnte dann aus meinen Notizen sozusagen das gesamte Abenteuer leiten. Das mache ich auch immer noch so für Cthulhu. Nur habe ich mittlerweile doch etwas weniger Notizen insgesamt, weil ich dann doch mehr kürze. Trotzdem fand ich die Art und Weise, dass man sich mal mit Vorbereitung beschäftigt und auch wie man so einen Spielabend eigentlich vorbereitet, nicht nur interessant, sondern auch wichtig, weil da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen und ich habe festgestellt, dass man sowohl mit sehr exzessiven Notizen als auch mit relativ wenig einen unterhaltsamen Abend machen kann. Ja. Also mehr Notizen heißt nicht, dass der Abend besser läuft.
Ja, ich habe auch beide Erfahrungen gemacht. Ich habe auch schon Abende gehabt, wo ich sehr exzessiv das vorbereitet habe und dann sehr genervt war irgendwie, weil man so viel vorbereitet hatte und dann nicht so weit gekommen ist. Also genervt in Anführungsstrichen. Ne? Also es war nicht so, dass man das wirklich, sondern man hat sich dann natürlich gedacht, jetzt hast du da viel Zeit reingesteckt. Wer einmal so richtig tief vorbereitet hatte, weiß das. Ich hatte aber auch schon Abende, wo ich gedacht habe, mein Gott, du bist irgendwie überhaupt nicht vorbereitet und versuchst das irgendwie zu retten und es funktionierte tadellos. Das gab es beides. Das muss man, ich glaube, da muss man für sich so den richtigen Weg finden. Was aber für mich dann auch nochmal eine Sache war, die in den letzten 5 Jahren durch den Podcast, aber auch so ein paar Erlebnisse auf der Cthulhu-Con zum Beispiel dazu kam, ist der Einsatz von Props oder nicht nur von Props oder Handouts, sondern auch als Spielleiter aktiver zu sein. Mit bestimmten Dingen einfach zu spielen. Ich hatte irgendwann eine Szene mit einem lustigen, mit einem Kobold, der auf so einem Schreckensjahrmarkt mit den Spielern arbeitet und da natürlich in dieser bedrohlichen Atmosphäre und da stürzt einer runter und du wirfst den Spielern Konfetti um die Ohren, weil er sich so freut und das so lustig findet, hat natürlich diese Absurdität nochmal ein bisschen deutlicher gemacht. Und sowas hatten wir hier, glaube ich, mal irgendwie mit dem Schmeiß den Teller an die Wand und ja, solchen Artikeln aufgegriffen, wo es dann im Prinzip auch darum ging, die Spieler zu überraschen und ja, so eine Sache, die man auch immer ein bisschen mit überlegen kann.
Nachhaltig beeindruckt und auch weithin in die Gruppe integriert ist das von Markus erdachte Food Handout. Das waren damals auf der CthulhuCon eine Gruppe in Wien. Und da gab es dann Mannerschnitten und das war sozusagen zeitgenössisches Essen zum Rollenspiel. Fand ich sehr interessant, ist wirklich intensiv ausgetestet worden mit verschiedensten Dingen. Von Teerunden im Gaslicht mit Club-Sandwiches und Gurken-Sandwiches bis hin zu Überlegungen, den Orient-Express entsprechend zu gestalten, je nachdem, wo man sich befindet, eine entsprechende kulinarische Speise dann zu servieren. Das sind alles Sachen, die ich sehr nett finde und die ich auch so noch nicht in Erinnerung hatte. Und darum kann ich da nur nochmal sagen, vielen Dank für die gute Idee. Das Ganze tauchte auch nochmal auf in dem Spielleiterkapitel von Houses of the Blooded. Da hatte John Wick auch so ein paar nette Ideen, eben wie sehr sich Raumatmosphäre verändern kann, wenn man eben seine Cola-Dose und seine Chips-Tüte hat, sondern eben aus einem Weinglas trinkt und dazu eben ein entsprechendes Sandwich knabbert oder ein paar Cracker. Wir hatten es auch letztens in unserer Vampire-Runde. Da haben wir auch passend zu unserer Geschichte im viktorianischen England, haben wir natürlich hier blutroten Rotwein getrunken, was natürlich sehr unterhaltsam war. Hast du denn noch andere Sachen da getestet? Also wie sieht's aus? Gibt's DSA-typische Spezialitäten, die man servieren kann?
Ich glaube, es steht seit Ewigkeiten ein aventurisches Kochbuch auf der Produktliste. Aha. Aber das haben wir noch nicht rausgegeben. Bei DSA ehrlich gesagt jetzt weniger. Ne? Also zumindest was Food Handouts angeht. Generell bin ich bei Food Handouts noch nicht so weit vorgedrungen, okay, das aufzugreifen. aber
zu Leiden deiner Spieler, die würden sich bestimmt freuen. Ja,
das mag sein. Aber ansonsten ist das natürlich immer, also in der Ideenliste, aber es ist immer so eine Sache, genau wie wir auch viel über gute Musik sprechen und wie viel Musik dazu beiträgt. Ja. Am Ende der Vorbereitung merkt man dann, dass das doch etwas knapp wird, jetzt noch wirklich einen abgestimmten Soundtrack zu erstellen. Ne? Also da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweise von einfach Hintergrundmusik mit einer generischen Liste bis zu Soundtracks, die auf einzelne Szenen abgestimmt sind.
Und hat sich das denn sichtbar verändert bei dir? Also konntest du sagen, vor 5 Jahren, da hast du einfach keinen Soundtrack gehabt und da saßen die Leute lustlos rum und jetzt sitzen sie gerade am Tisch und es gibt Chips aus Schüsseln anstatt aus Tüten und einen guten Soundtrack dazu?
Nee, nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Also, nee. Ist so das Wissen zwischen, wie wird es besser laufen oder was wird noch mehr bringen, sagen wir mal so, weil es läuft ja nicht schlecht, aber es ist einfach eine Zeitgeschichte dann häufig. Gut, Schüsseln für die Chips oder so, das ist eigentlich nicht das Problem, aber das ist ja so also auch nicht das Problem.
Ich erinnere mich hier, weiß nicht, bei Abwärts hast du doch auch
ja, natürlich, genau.
Mehr investiert, ne? Genau. Also sowas gab es natürlich auch.
Ja, darum sage ich ja, es wird, da wird schon stärker drauf geachtet. Es ist nicht so, dass das ganz rauskommt. Nur eben dieses sehr spezifische Vorbereiten, das ist sozusagen noch sehr begrenzt.
Ich sag mal so, das macht man dann vielleicht auch wirklich nur für die paar Abenteuer,
Genau.
wo man dann wirklich das Gefühl hat, boah, das ist so toll, das möchte ich gerne hier ein bisschen intensiver machen. Ne? Also wenn ich überlege, Abwärts oder das King-Abenteuer, wo jeder dann ein paar Binden um die Augen trägt und sowas, ne? Das lohnt sich dann mehr, ja.
Ich habe da auch mit Ralf Sandfuchs hatten wir da, hatte ich da auf der Con mal drüber gesprochen, weil der zu einem Abenteuer auch einen spezifischen Soundtrack vorbereitet hatte. Das ist einfach auch viel Zeit, die für sowas rausgeht. Und das macht man dann für die Abenteuer, die man perfekt in Szene setzen will. Da macht man sich dann natürlich auch noch mehr Gedanken drüber, wenn die Zeit sowas zulässt.
Ja, dann bin ich schon bei meinem letzten Punkt angelangt. Und zwar sind es Themen, die ich sonst eigentlich selten im Rollenspiel gemacht habe. Also im Laufe der 5 Jahre habe ich definitiv ein paar neue Themen entdeckt, die mich interessiert haben. Und eines dieser Themen haben wir dann auch tatsächlich in eine Episode verpackt. Und das war nämlich Liebe und Romantik im Rollenspiel. Eine Episode, die viele Leute sich angehört haben, was ich sehr interessant fand. Offensichtlich ist auch das ein Thema, was die Leute interessiert, was aber dann tatsächlich auch sehr selten im Rollenspiel vorkommt. Also, das habe ich vor meiner Zeit mit dem System Matters Podcast nicht in ein Rollenspiel gepackt. Und dieses Interesse oder diese Neugier darauf hat mich eigentlich erst mit Pendragon sozusagen neugierig gemacht. Wie sieht es denn aber dir aus? Hattest du irgendwie Themen, die du in den 5 Jahren neu entdeckt hast?
Ich glaube, generell ist es so, dass du dir über manche Dinge mehr Gedanken machst, wenn du irgendwie dazu gezwungen wirst, da auch nochmal drüber reden zu müssen. Ne?
Das
Nein,
stimmt wohl, ja.
ich weiß, dass wir zu
Das
Liebe und
stimmt.
Romantik hatten wir aber auch dadurch, dass du dann, wenn du da mit anderen Leuten drüber sprichst, auf der Gelsenkon ja auch ein abendfüllendes Gespräch anstatt der letzten Spielrunde, wo es darum ging, Unterschied zwischen Männern und Frauen am Spieltisch, mit wem kann man Romantik besser anspielen, mit wem kann man vielleicht auch eine Gefühlsebene mehr ansprechen und ähnliches. Du kommst dadurch mehr in die Diskussion rein. Was mir sozusagen mehr hängen blieb als einzelne Themen, war, dass wir durch den Podcast oder ich durch den Podcast viel mehr Systeme einfach auch mal ausprobiert habe, ne? Also man kann sich unsere Liste ja durchgucken, wie viele Systeme da auftauchen, von denen die wir meistens ein, zwei, dreimal gespielt haben und danach dann leider teilweise nicht mehr, ne? Das hat dann auch wieder die Zeitgründe. Ich glaube, jeder Rollenspieler kennt das, dass es zu viele Systeme für zu wenig Zeit gibt. Aber da so ein paar Dinge ausprobieren zu können und da mal reinzukommen, wie Warhammer, Dungeon Slayers und ähnliches, das ist so das, was mir da hängen geblieben ist und was auch so ein Interesse nach dem Motto, ich will mir einfach auch nur mal so ein System angucken, noch stärker gemacht hat, als es das vielleicht vorher war.
Auch das kann man gut nochmal kombinieren mit den Themen. Also denk zum Beispiel an die Runde Grimm im revolutionären Frankreich, wo sozusagen Magie verbannt werden sollte und wo man Kinder gespielt hat. Oder eben die Runde Kleine Ängste. Das sind so Sachen, das spielt man ja sonst relativ selten eigentlich.
Ja.
Also gerade Kinder spielen, habe ich auch immer gesagt, ach, macht das Sinn? Lohnt sich das überhaupt? Aber auf der anderen Seite, mir hat es als Spielleiter gefallen und wenn ich mich recht erinnere, als wir darüber gesprochen haben, fand es auch die Spieler gut.
Du probierst eben dadurch, dass du es einfach mal eben ausprobierst, lernst du viel Neues auch kennen. Allerdings, was mir dann gerade noch durch den Kopf ging, nachdem ich meinen Ausspruch, du erhöhst natürlich auch die Leidensfähigkeit, ne? So nach dem Motto, oh, das würde ich auch gerne mal spielen und hast es im Regal und guckst es, hast es durchgelesen und dann kriegst du es doch nicht zustande, so ungefähr. Das führt natürlich auch dazu, als wenn man so seine ein, zwei Systeme hat, auf die man sich fokussiert und das ja, ist so das Leidwesen dabei.
Ja, ich denke, dass ich Matthias mit Pendragon jagen könnte. Also, es ist das einzige Rollenspiel, wo er also auch tatsächlich sagt, nee, da spiele ich nicht mehr mit, das mache ich nicht, das interessiert mich nicht. Auf der anderen Seite finde ich es immer sehr schön, ein neues Rollenspiel zu haben, in das man sich einarbeiten kann. Also ich mag diese Recherche, gerade der Artus-Mythos finde ich sehr reizvoll. Gibt es sehr viele Sachen noch zu entdecken, die ich noch nicht entdeckt habe. Im Gegensatz jetzt vielleicht zum Cthulhu-Mythos, wo ich dann auch tatsächlich schon sehr viel kenne, sehr viel gelesen habe und auch sehr viel gespielt habe schon. Da gibt es eben dann noch so ein paar, ne, das ist auch der Reiz des Neuen dann. Also die Vampire-Runde, die wir jetzt spielen, habe ich noch nie gespielt. Das System ist, ja, darüber müssen wir uns nochmal gesondert unterhalten. Aber das Setting ist nochmal was ganz anderes. Also Vampire, die man im viktorianischen London oder eben auch im Mittelalter oder in der Gegenwart spielt, das ist nochmal was anderes, was ich nicht kenne und was mich interessiert. Also gerade auch diese Clan-Verquickung, das finde ich sehr reizvoll.
Ich bin auch sehr gespannt, wie sich so einige Projekte auch, die wir ja sind sehr kurz für Splittermond, was nur sehr kurz angetestet worden ist. Also man blickt da nochmal anders auf solche Produkte. Was hast du denn so für die nächste Zeit dir überlegt? Jetzt vielleicht nicht für die nächsten 5 Jahre, aber was steht da so bei dir an?
Ja, es gibt so vieles, was man gerne mal testen möchte, wie du ja schon gesagt hast. Aber irgendwann strapaziert man ja auch zwangsläufig die Geduld seiner Spieler. Ich weiß, viele in der Runde möchten gerne wieder Cthulhu spielen und das kann ich auch verstehen. Das ist ein sehr schönes Spiel und das macht auch unheimlich viel Spaß. Und wir haben es auch sehr lang und sehr ausgiebig gespielt. Es gibt ein paar Kampagnen, die ja noch rumstehen, die ja natürlich gewünscht werden. Allen voran die Berge des Wahnsinns. Aber ich habe auch letztens erst nochmal den OE-Express ein wenig genauer angeschaut und auch da hätte ich Interesse dran. Aber das Problem ist einfach, im Moment beschäftige ich mich mit Cthulhuiden Sachen, vor allen Dingen schreiberisch oder redaktionell. Und das dämpft ein wenig so die Freude an Cthulhu, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite ist mit dem Erscheinen des Garslichtbandes natürlich eines meiner absoluten Lieblingssettings erschienen. Und ich würde da schon gerne einmal wissen, wie sich das auch spielt, weil da eben sehr viel Spielmaterial drin ist und sehr viele Ideen drin verarbeitet sind, die mich alle sehr reizen. Gehen wir mal von Cthulhu weg. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die mich sehr reizen. Also Changeling steht schon sehr lange auf der Liste, ist glaube ich auch in unserer Liste zum Thema Dinge, die wir mal testen sollten oder wollten, aufgeführt. Liegt daran, dass es eben eines der schönsten World of Darkness Settings ist wahrscheinlich, also das neue Changeling, von dem rede ich jetzt, und das macht unheimlich viel Spaß. Ich habe aus der alten World of Darkness habe ich noch Sorcerer's Crusade, das finde ich sehr interessant, kann aber noch nicht dazu irgendeine Idee liefern, wie ich das spielen soll, ist nämlich doch etwas merkwürdig, also wenn die Charaktere sehr mächtige Magier spielen, dann muss man sich schon einmal so grundsätzlich überlegen, wie man dafür ein Abenteuer gestaltet. Und wie schaut's bei dir aus, Patrick? Was steht als nächstes an? Gab's nicht noch eine andere sehr gute Kampagne hier mit so einem Schiffs-DSA-Plot? Irgendwie mit was auch so ein Klassiker-Status hatte?
Es gibt noch die Felassons-Saga.
Genau, das meine
ich. Ja, nee, wir sind in der Gegenwart angekommen. Also wir haben momentan eine, die sich eine Intrige dreht, sehr gesellschaftlich angehaucht ist, also denen das was sagt, die Schleier-Tanz-Kampagne, die wir spielen, mehr oder weniger. Das ist bei mir so ein bisschen das Problem. Ich habe Ideen, habe ich genug. Zeit ist so ein bisschen das Problem und bei mir schwankt sowas sehr gerne. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie der noch hieß. Gab es irgendwie was mit Hänsel und Gretel Vampirkiller oder so ähnlich?
Es gab einen Film, ja.
Ja.
Hänsel und Gretel Witch Hunter.
Ja, genau. Genau. Und ich weiß gar nicht, wie ich den Film noch fand, aber bei dem Film ist mir zum Beispiel die Idee gekommen, hier mal so eine richtige, bei den DSA so eine Prajoten- Inquisitionskampagne fände ich irgendwie mal ganz witzig. Ich glaube, das wäre schwierig gefunden, die Spieler dafür zu finden. Aber bei mir schwankt sowas eben. Wir haben theoretisch noch eine Traveler-Geschichte offen und was momentan so meine Vorstellung ist, ist vielleicht wirklich nochmal so eine Sandbox-Fantasy-Geschichte zu starten, wie ich sie mir schon seit Jahren irgendwie wünsche, wo man eben nur in einer Ecke anfängt und den ganzen Rest der Welt so nach und nach mit den Spielern sich zusammen ausdenkt. Also da überlege ich auch noch, welches System. Ich habe mir jetzt mal auch Dungeon World, haben wir uns ja mal angeguckt, vielleicht dafür eine nette Idee. Also es sind tausende Ideen da und ich bin sehr gespannt, was sich am Ende dann ergibt und wie das am Ende ausgeht.
Ohne viel Vorarbeit einfach loslegen, das ist das Beste. Ja, ich habe natürlich noch vergessen, dass ich natürlich hoffe, irgendwann die Pendragon-Kampagne durchzuspielen. Das sollte natürlich nicht vergessen werden. Das ist eines der, tatsächlich eine Großkampagne, die mich am meisten reizt im Moment, ja. Ja, das war unsere Geburtstagsepisode zum Thema 5 Jahre System Matters und was wir in diesen 5 Jahren so erlebt, behalten und uns interessiert hat. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar Einblicke geben in unsere Gefühlslage nach diesen 5 Jahren Podcast. Denn ich kann nur sagen, 5 Jahre Podcast ist eine verdammt lange Zeit. Ja. Und es ist auch ziemlich anstrengend, das zu machen. Das sieht man, glaube ich, auch an unseren schwankenden Erscheinungsweisen in der letzten Zeit.
Ja, es gibt immer so sehr aktive Phasen und dann eher etwas ruhigere.
Auf der anderen Seite haben wir in diesem Jahr dann auch noch ein paar andere Folgentypen sozusagen erweitert bzw. auch eingeführt. Also Patrick kam auf die sehr schöne Idee, Gespräche zu führen mit Leuten auf der Messe oder so. Das fand ich ganz nett. Und ich hatte dann mit Stefan noch so ein paar Buchtitel besprochen, was mich auch sehr reizt. Also gerade so Literatur finde ich sehr interessant. Da gibt es noch viel zu entdecken. Das würde ich auch gerne häufiger machen. Das finde ich sehr nett. Und ich denke, das wird auch so ein Punkt sein, den wir vielleicht nochmal bearbeiten werden.
Ja, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren ja einiges. Wir haben angefangen als wöchentlicher Podcast und dann schnell gemerkt, dass das irgendwie für uns überhaupt nicht machbar ist.
Ja, am Anfang ging es. Wir
haben dann ja später auch noch andere Dinge, wie die Rezensionen, wo man auch mehr machen müsste, könnte, sollte, wollte und solche Sachen dazugefügt. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren immer noch so ein bisschen einem Wandel unterliegen. Muss ja dazu sagen, ist ja bei uns auch nicht so zentral organisiert. Da hat einer eine Idee, dann wird kurz drüber gesprochen und dann wird's gemacht oder man entscheidet sich selber anders. Also das ist ja sehr einfach dann bei uns auch gestrickt.
Das stimmt zwar, aber zumindest bringen wir noch irgendwie 2-mal im Monat was raus. Also ich glaube, es gibt nur ganz wenige Monate, wo nicht 2 Sachen erschienen sind. Ja, dann war das ja auch unser 2. Teil für diesen Monat. Der kommt wieder ziemlich spät, aber wie gesagt, 2-mal im Monat kommt irgendwas. Und ja, wir danken allen Hörern für die Treue in 5 Jahren. Wir danken allen Hörern, die dazugekommen sind im Laufe dieser 5 Jahre. Da müssen welche dazugekommen sein, denn das sieht man so an unseren Statistiken. Wir hoffen mal, dass es so weitergeht mit System Matters. Nähern uns der 100. Episode und das ist nochmal was ganz Besonderes für uns. Ja, dann danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, bis dann. Macht's gut. Tschüss.